Der Muskelapparat, was Haut und Knochen zusammenhält, heißt diese Reihe von Nicolas Scholz, der trotz intensivem Training nicht mehr Muskeln bekommen hat. Das geht nämlich gar nicht. Man muss aber kein Bodybuilder sein. Den meisten Menschen würde einfach schon die Verbesserung ihrer Körperhaltung guttun. Tipps und Übungen dazu gab es von der einstigen Vortrainerin der Nation, Ilse Buck. Ihre Radiosendung war so populär, dass ihr in einer Fernsehserie Reverenz erwiesen wurde.
Guten Morgen, guten Morgen.
Sogar Major Adolf Kottan alias Lukas Resetaritz hörte ihr zu. In der legendären Folge Räuber und Gendarm aus dem Jahr 1980 fährt Lukas Resetaritz des Morgens durch die Stadt und hört im Autoradio Ilse Buck, die die Hörer dazu animiert, Liegestütze zu machen.
Fit mit Ö3.
Guten Morgen, hier spricht Ilse Buck. Wir machen heute einen Liegestütz. Sie wissen ja, nur die Hände aufstützen, die Füße und dann die Arme beugen und strecken. Wiederholen Sie das 5 bis 10 Mal. Vielleicht versuchen Sie nur, die Fingerspitzen aufzusetzen. Genieren Sie sich nicht. Machen Sie am besten gleich mit, egal wo Sie sich gerade befinden.
Fit mit Ö3.
Die 2012 verstorbene Turn-, Sport- und Gymnastiklehrerin Ilse Buck war ab den 1960er Jahren als Vorturnerin der Nation überaus populär. Auf Ö1 und Ö3 gab sie täglich unter dem Motto Fit mach mit und Morgengymnastik mit Ilse Buck Anleitungen zu ihren Turnübungen. Die gebürtige Linzerin animierte Millionen von Österreicherinnen und Österreichern zu mehr Bewegung und vermittelte über 3 Jahrzehnte ein positives Gefühl für Fitness, Muskeltraining und den eigenen Körper. In den Gesprächen mit Sportmedizinern, Gesundheitstrainern und Orthopäden verstärkt sich der Eindruck, dass gerade in der heutigen Zeit eine Vorturnerin wie Ilse Buck dringender denn je gefragt wäre. Besonders bei Jugendlichen und Kindern.
Die Kinder heute haben ja sehr große Defizite. Nicht nur was Kraft und Ausdauer betrifft, sondern leider auch Defizite, was die Koordination betrifft. Es gibt Kinder, die können keinen Purzelbaum mehr in der Flugschule. Man braucht nur Kinder anschauen, wenn sie zum Beispiel balancieren sollten, über einen Baumstamm zum Beispiel. Es gibt diese Fitnessparcours, es gibt diese Funparks, wo man auch das sehr gut üben kann und auch soll. Aber die Kinder sind sehr geschickt mit ihren beiden Daumen, wenn sie vor der Playstation sitzen oder vom Smartphone sitzen. Da sind sie extrem geschickt. Also was die Koordination in der Hand betrifft. Aber wenn es wirklich um die wichtigen intermuskulären koordinativen Fähigkeiten geht, da haben sie große Defizite. Und das heißt, man muss bereits im Kindergarten, in der Volksschule das auch üben.
Kurt Moosburger ist Internist sowie Sport- und Ernährungsmediziner in Hall in Tirol und beschäftigt sich bereits seit vielen Jahren mit den Muskeln und deren vielfältigen Aufgaben. Leben ist Bewegung, Bewegung ist Leben, ist sein berufliches wie auch privates Leitmotiv.
Es gibt grundsätzlich 5 motorische Grundeigenschaften. Das ist erstens die Kraft, die Ausdauer, die Schnelligkeit. Das sind die 3 Grundeigenschaften, die sozusagen die Kondition determinieren. Das sind die energieverbrauchenden Eigenschaften und Anführungszeichen, die bestimmen unseren Konditionszustand. Und dann gibt es darüber hinaus noch die Koordination und die Flexibilität. Und diese beiden Eigenschaften kann man üben.
Für einen gesundheitlichen Nutzen bedarf es nicht unbedingt eines systematischen Trainingsprogrammes. Aus präventivmedizinischer Sicht ist es tatsächlich so, dass jegliche Form der körperlichen Aktivität besser als nichts ist, schreibt Kurt Moosburger in einem Beitrag für die Zeitschrift Gesünder Leben. Doch zwischen rein körperlicher Aktivität und dem Training gäbe es einen entscheidenden Unterschied, erklärt der Sportwissenschaftler Jürgen Giesing von der Universität Koblenz-Landau. Bei Trainingsprozessen passt sich der Körper an.
Wir unterscheiden ja in der Trainingswissenschaft das Üben vom Trainieren. Wenn der Fußballer vom Training nach Hause kommt und sagt, heute haben wir viel trainiert, nämlich Freistöße und Eckbälle, dann ist das eigentlich falsch formuliert, denn das ist ja kein Training, das ist ein Üben. Training bedeutet, dass der Körper sich anpasst. Also ich mache einen Ausdauerlauf oder ich mache ein Krafttraining oder ich mache ein Schnellkrafttraining mit dem Ziel, dass der Körper diese Fähigkeiten verbessert. Das ist was anderes, als ob ich übe, mit einem Ball in den Korb zu werfen oder in ein Tor zu schießen.
Übung oder Training. In jedem Fall geht es um körperliche Aktivität, deren Hardware sozusagen unsere Muskeln sind. Männer wie Frauen haben gleich viele davon, etwa 650 an der Zahl.
Man nennt Muskeln ja auch Motoren der Bewegung. Ohne Muskelkontraktionen gibt es keine Bewegung. Das fängt schon an, selbst wenn man sich im Bett noch, wenn man noch im Bett liegt und schläft und sich dabei regelt oder bewegt, selbst das ist alles Muskelkontraktion. Und wenn man morgens aufsteht, dann geht es richtig los mit den Muskelkontraktionen. Und jede Bewegung, ob man eine Tasse Kaffee zum Mund hebt oder ob man noch schnell einen Bus hinterher rennt, all das sind Muskelkontraktionen, die uns dazu in die Lage versetzen.
Der Muskel, die lateinische Bezeichnung dafür lautet Musculus, was so viel heißt wie Mäuschen, ist ein kontraktiles Organ, welches durch die Abfolge von Kontraktion und Relaxation die innere und äußere Struktur des Organismus bewegen kann. Mit Muskelkraft, so der Sportwissenschaftler Jürgen Giesing, halten wir unseren Körper aufrecht, laufen wir und tragen Lasten, arbeiten und treiben wir Sport.
Was manchmal übersehen wird, ist, dass unsere Muskulatur auch gleichzeitig unser größtes Organ ist. Das ist also bioaktive Masse. Es sind nicht einfach nur so wie bei einem Motor totes Material, sondern es ist lebendes Gewebe. Und das ist auch für den Stoffwechsel insgesamt sehr wichtig, weil zum Beispiel die Muskulatur unser größter Kohlenhydratspeicher ist. Also um es mal als Schlagwort zu formulieren, jemand mit einer gut trainierten Muskelmasse hat eine sehr gute Prävention gegen Diabetes Typ 2, weil man eben in der Muskulatur sehr viel Zucker als Glykogen speichern kann. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wie eine gut trainierte Muskulatur gesundheitsrelevant wirksam sein kann.
Jeder Mensch, ob weiblich oder männlich, besitzt rote und weiße Muskelfasern, deren Verteilung im menschlichen Körper normalerweise sehr ausgewogen ist, von wenigen Ausnahmen abgesehen.
Die weißen sind auch die schnell zuckenden Muskelfasern, man bezeichnet das als FT für Fast Twitch, also schnell zuckend. Und die roten Muskelfasern werden als ST, Slow Twitch Muskelfasern bezeichnet. Der Name sagt schon, wie schnell kann sich so ein Muskel kontrahieren. Das heißt, ein schneller Muskel ist etwas, das jemanden zum Sprinter prädestiniert. Ein langsamer Muskel, der dafür umso ausdauernder ist, ist etwas, was der Ausdauertyp braucht, der Radrennfahrer, der Marathonläufer oder der Langstreckenläufer.
Mit histochemischen Untersuchungen sowie unter dem Elektronenmikroskop könne man den Unterschied zwischen weißen und roten Muskelfasern exakt erkennen, erklärt der Internist Kurt Moosburger. Doch warum spricht man eigentlich von roten Muskelfasern?
Weil diese Muskelfasern viel roten Muskelfarbstoff gespeichert haben, das Myoglobin. Und das Myoglobin ist ja analog zum Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, dazu fähig, Sauerstoff zu binden. Also das ist mehr oder minder das Pendant zum roten Blutfarbstoff, man nennt das auch roter Muskelfarbstoff. Das heißt, in dieser Muskelzelle ist bereits Sauerstoff, ein gewisses Maß an Sauerstoff quasi vor Ort schon gespeichert und kann damit schnell in die Mitochondrien hineingehen für die aerobe Energiegewinnung. Die aerobe Energiegewinnung ist die, die für den Ausdauersport entscheidend ist.
Außerdem, so der Internist, sind rote Muskelfasern sehr gut mit Kapillaren versorgt.
Also Kapillaren sind die kleinsten Haargefäße, wo der direkte Zellkontakt zur Muskelzelle besteht und der Sauerstoff sehr leicht übertreten kann. Das ist analog zur Lunge, wo die Lungenkapillaren gleich aus den Alveolen den Sauerstoff aufnehmen können. Passiert in der Muskelzelle das Analoge, das heißt Kontakt, Kapillare, Muskelzelle. Sauerstoff geht aus dem Blut quasi gleich in die Muskelzelle hinein. Und diese roten Muskeln sind sozusagen sehr gut auch durchblutet, ist auch ein Trainingseffekt. Wenn jemand viel Ausdauer trainiert, kann er quasi die Kapillarisierung verbessern seiner Muskulatur.
Im Gegensatz dazu haben weiße Muskelfasern weniger Myoglobin gespeichert, dafür aber glykolytische Enzyme. Das heißt, weiße Muskelfasern haben die Fähigkeit, Traubenzucker zu spalten bzw. sehr schnell Energie bereitzustellen. Schnelle Muskeln sind vor allem die Beinmuskeln, wo schnell Muskelkraft entwickelt werden kann, während die Muskeln am Rumpf eher langsame Muskeln sind. Sie bewirken, dass der Körper schön aufrecht stehen, aber keine schnellen, explosiven Bewegungen machen kann.
Man kann auch nicht sagen, diese Muskelgruppen sind eher für rot oder für weiß prädestiniert, sondern das hängt wirklich davon ab. Also Beispiel Beine, Beinmuskulatur, Oberschenkelmuskulatur. Wenn ich im Oberschenkel mehr weiße habe, bin ich der Sprinter. Wenn ich mehr rote habe, bin ich der Ausdauersportler, bin ich der Läufer oder der Radfahrer. So einfach ist es.
Würde man die Motorik von Kindern genau beobachten, meint Kurt Moosburger, könne man daraus auch auf deren späteres Muskelpotenzial schließen.
Es gibt ja Kinder, die sehr flink sind, aber vielleicht nicht so ausdauernd sind, die sehr flott auf kurze Distanz sind. Man merkt es beim Fangenspielen zum Beispiel oder beim Versteckenspielen oder wie ich immer. Und dann gibt es Kinder, die wuseln dauernd stundenlang in der Gegend herum. Die werden anscheinend nie müde. Also die laufen ständig in der Gegend herum und man denkt sich, wann wird denn der Kerl endlich immer müde? Also man merkt schon in der Kindheit, wo die Talente liegen.
Am Beispiel eines Marathonläufers wird das Bild noch konkreter.
Wenn man sich jetzt die Schwarzafrikaner ansieht, die schlagsigen, sehnigen Läufer, die schon von Kindesbeinen an in der Steppe zur Schule laufen, kilometerweit, das sind eher diese typischen Ausdauertypen, die wahrscheinlich zum Großteil aus roten Muskelfasern bestehen, die zwar nicht sehr schnell laufen können, aber dafür sehr lang laufen können. Wobei schnell, wenn ich jetzt an Marathon denke und jemand läuft einen Kilometer in 3 Minuten und das mal 42, dann kommt uns einer ja nicht einmal 1 Kilometer mit. Also das ist alles relativ. Aber was ich sagen will, ist, dass es von Natur aus entscheidend ist, welcher Typ bin ich? Bin ich eher der Sprintertyp oder bin ich eher der Ausdauertyp? Und wenn jemand eine 50-50-Phasenverteilung hat, dann kann er sich aussuchen, dann kann er auf beiden Gebieten gewisse Fähigkeiten entwickeln. Er wird aber niemals Weltklasse werden. Wenn aber jemand von Natur aus schon sozusagen 80-90% seiner Muskulatur einen bestimmten Fasertypus zugeordnet bekommen hat, dann muss der quasi sozusagen, wenn er auch den Willen hat, dann entsprechend zu trainieren, muss er quasi entweder der Sprinter werden oder der Kraftsportler werden oder der Ausdauersportler.
Aber eines ist klar, nicht jeder Mensch kann ein Arnold Schwarzenegger-Typ werden. Auch nicht bei noch so viel Muskeltraining. Denn so wie Augenfarbe oder Körpergröße ist auch die Anzahl unserer Muskelfasern genetisch festgelegt, erläutert Sportwissenschaftler Jürgen Giesing.
Das heißt, wir kommen mit einer bestimmten Anzahl von Muskelfasern zur Welt. Und alles, was wir dann anschließend tun können, ist, diese Fasern zu erhalten oder durch Training zu verdicken. Das heißt, die werden stärker, werden kräftiger, werden dicker.
Mehr Muskeln bekommen geht eigentlich gar nicht, selbst wenn man das oft so sagt. Denn sobald Muskeln trainiert werden, bedeutet dies nur, dass die Muskelfasern dicker werden. Und die Annahme, dass der Muskel beim Training wachse, ist ebenfalls eine grobe Fehleinschätzung.
Das hat man früher geglaubt, weil man gemerkt hat, wenn man viele Übungen macht, dann wird der Arm dicker und man kann das sogar nachmessen und fühlen. Aber das ist noch kein Muskelwachstum. Der Muskel wächst erst als Reaktion auf das Training, nicht im Training selbst.
Als oberste gesicherte Maxime gilt, wer regelmäßig trainiert, tut nicht nur seinen Muskeln etwas Gutes, sondern unterstützt dabei auch Gesundheit und Fitness seines gesamten Organismus. Diese Tatsache ist zwar den meisten von uns bewusst, die praktische Umsetzung scheitert jedoch zumeist an unserer Bequemlichkeit. Sportwissenschaftler Jürgen Giesing ruft uns ins Bewusstsein, zu welchen drastischen Konsequenzen unsere körperliche Untätigkeit bzw. unser Bewegungsmangel führt.
Spätestens nach dem 30. Lebensjahr fängt der Körper bei Inaktivität an, jedes Jahr 1-3% Muskelmasse abzubauen. Und das Tückische dabei ist, man merkt es nicht auf der Waage, weil in ähnlichem Umfang, wie wir an Muskelmasse verlieren, nehmen wir in der Regel ein bisschen an Körperfett zu. Das heißt, es kann sein, jemand wiegt 40 Jahre lang 80 Kilo, aber die Körperzusammensetzung ändert sich dramatisch in diesen 40 Jahren.
Und was noch hinzukommt, die Muskeln werden im Alltag nicht nur zu wenig trainiert oder stimuliert, sondern auch noch oft falsch belastet, ergänzt Jürgen Giesing.
Also wenn ich zum Beispiel den ganzen Tag sitze, dann wäre es ja wichtig, dass man mit geradem Rücken sitzt. Und in den wenigsten Fällen tut man das. Also wenn ich jetzt gerade mal an mir runterschaue, dann sitze ich auch nicht so, wie es ein Orthopäde akzeptabel finden würde. Das ist ein Problem beim Sitzen. Wir sitzen zu viel und das lässt unsere Rückenmuskulatur nicht nur durch die Inaktivität verkümmern, sondern belastet sie auch noch. Und dann kommen eben viele Leute auf einem Umweg durch zum Krafttraining, weil die zum Arzt gehen wegen Rückenschmerzen und der Arzt dann feststellt, dass gewissermaßen gar keine Rückenmuskulatur mehr da ist, die die Wirbelsäule aufrecht halten könnte.
Die Orthopäden Peter Bizan und Florian Mittermeier vom Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie wissen ein Lied davon zu singen. Etwa 60% bis 70% der Patienten in ihrer Praxis in Wien-Favoriten leiden an Beschwerden der Wirbelsäule. Peter Bizan.
Es ist wahrscheinlich so, dass in den letzten Jahren diese Haltungs- und Muskelprobleme vielleicht leicht zugenommen haben. neue große Ausreißer sozusagen, kann ich mich nicht erinnern, feststellen zu können. Jedoch ist es so, dass das auch schon bei den sehr Jungen und auch bei Kindern auftritt. Dass Kinder kommen und Schüler über wirkliche Kreuzschmerzen klagen, das ist vielleicht in den Jahren davor weniger vorgekommen.
Die menschliche Wirbelsäule mit ihrer Doppel-S-Krümmung sollte eigentlich wie eine Feder wirken und so den Körper in Balance halten. Aber die zunehmend im Sitzen ausgeübten beruflichen Tätigkeiten lassen die gesamte Statik des Körpers eher in Richtung Bauch, in Richtung Hände fallen. Damit, so der Orthopäde Florian Mittermeier, müsse die relativ zarte Muskulatur im Rücken die Balance halten. Und mit dieser Fehlhaltung sind auch jene Muskeln überfordert, die den Kopf halten.
Weil die Muskeln, die zum Beispiel jetzt den Kopf halten, an sich ausgelegt sind, den Kopf nur zu drehen. Weil der Schwerpunkt prinzipiell mitten durch den Kopf durchgehen sollte, um bei der Halswirbelsäule zu bleiben. In den meisten Fällen ist es so, dass der Kopf einfach nach vorne rutscht, weil wir alle vorne arbeiten, weil unsere Haltung nicht entsprechend optimal ist und die Muskeln, die den Kopf halten, zunehmend überlastet werden, weil sie eine Funktion übernehmen sollen, für die sie nicht gebaut sind, für die sie dann auch meistens nicht trainiert sind. Und das führt zu einem Überlastungsschmerz. Die klassische Schnittstelle, wo ein Übergang zwischen Muskel oder Band und Knochen ist, das ist die Schwachstelle der Strukturen. Und das kann dann zu diesem kappenförmigen Kopfschmerz führen. Wir nennen es auch einen Spannungskopfschmerz, der in Großteil der Fälle durch einen Haltungsfehler verursacht wird und dem man, wenn es noch zu keinen organischen Veränderungen gekommen ist, das heißt, wenn das nicht so lange besteht und es noch zu keinen strukturellen Veränderungen geführt hat, wieder durch entsprechende Optimierung der Haltung und auch entsprechende Gymnastik eigentlich wieder behebbar ist.
Viele der Patienten, die das Zentrum für Orthopädie und Rheumatologie aufsuchen, kommen erst, wenn ihr Leidensdruck bereits hoch ist. Hinzu käme ein Kardinalfehler, meint Florian Mittermeier. Die Mehrzahl der Patienten würde Schmerz falsch interpretieren. Für sie bedeutet Schmerz, dass sie etwas zu viel oder falsch machen. Und deswegen machen sie lieber erst gar nichts.
Und das ist dann das Malheur, das passiert. Ja? Sagt, ich tut mir schon weh beim Stehen, dann versuche ich weniger zu stehen. Es tut mir das Sitzen weh, dann versuche ich das anders zu machen. Ja? Anstatt das Signal zu sehen, dass ich stehe falsch und ich brauche mehr Muskulatur, ich muss mehr tun in Wirklichkeit. Ja? Und wenn du sagst, bitte geh Sport betreiben, dann geht der oder die ein- und zweimal laufen oder irgendwas Sportliches betreiben, dann tut es weh und hört dann gleich wieder auf, weil es eben weh tut. Ja?
In fast allen Fällen helfen zunächst Massagen und physiotherapeutische Behandlungen. Bei extrem schmerzenden Verspannungen würden Peter Bizan und Florian Mittermeier auch Infiltrationen einsetzen. Doch so weit sollten es die Patienten erst gar nicht kommen lassen, rät Peter Bizan.
Also am besten wäre sicher die Vorbeugung, die Prophylaxe, wenn ich einen sitzenden Beruf habe, dass ich zum Beispiel täglich 10, 15 Minuten eine Wirbelsäulengymnastik oder heilgymnastische Übungen mache, dass ich zwei, dreimal in der Woche, wenn möglich, Sport betreibe, wo ich auch meine Schultern bewege, sei es jetzt Volleyball oder Tennis, was auch immer, beziehungsweise dafür sorge, dass ich ausreichend Bewegung mache. Das wäre das Optimum, dass es gar nicht zu Beschwerden kommt. Wenn Schmerzen auftreten, sind es meistens also Zeichen der Verspannung. Hier kann der Patient zunächst einmal selber eben Übungen machen oder kann mit Wärmeapplikation versuchen, diese Verspannung zu lockern. Oder er gönnt sich eine Massage, was sicher auch am Anfang sicher sehr gut hilft. Wenn das hartnäckiger wird, dann sind sozusagen auch die Orthopäden gefragt. Dann ist eine der häufigsten Möglichkeiten nach einer genauen Untersuchung und Deblockierungsmaßnahmen eventuell eine Infiltration zu machen. Das heißt, eine Injektion mit einem Lokalanästhetikum oder noch einem entzündungshemmenden Stoff in diesen schmerzhaft verspannten Muskel. Das ist etwas, was den allermeisten Patienten einmal am schnellsten hilft und Hilfe bringt. In weiterer Folge ist sicher eine Änderung der Haltung oder eine Aktivierung der nicht so gut trainierten Muskel auf lange Sicht unabdingbar.
Das Einfachste und Naheliegendste sei erst einmal, nicht zu lange Phasen des Sitzens am Stück zuzulassen, empfiehlt der Sportwissenschaftler Jürgen Giesing. Mit anderen Worten, öfter mal aufstehen.
Also wenn man im Büro arbeitet, öfter mal zum Drucker gehen oder sich einen Kaffee holen oder in ein anderes Büro gehen. Also nicht alles per E-Mail machen, sondern vielleicht auch mal beim Kollegen vorbeigehen, so oft wie es geht, das dauernde Sitzen unterbrechen. Das ist schon mal eine wichtige Maßnahme, denn allein beim Strecken, wenn wir uns wieder aufrichten, dann ist das schon mal positiv für unsere Wirbelsäule, die wird dabei entlastet.
Diese Entlastung unserer Wirbelsäule ist schon einmal ein guter Anfang. Ein effektives Rückentraining ist das jedoch noch lange nicht. Denn unser Rücken ist eine riesige Körperregion, wie Jürgen Giesing beschreibt.
Der beginnt ja knapp unterhalb vom Hals und geht runter bis zum Gesäß, bis zur Hüfte. Wer also jetzt zum Beispiel eine klassische Rückenübung ausführt, wie Klimmzüge. Klimmzüge sind eine klassische Rückenübung. Der sagt, okay, ich habe meinen Rücken trainiert. Aber wenn ich nichts weiter außer Klimmzügen ausführe, dann trainiere ich nur den oberen Bereich meines Rückens. Denn die Rückenstrecker, da wo es dann meistens wehtut, wenn man es im Kreuz hat, Kreuzschmerzen hat, das sind andere Muskeln. Die haben nichts mit dem großen Rückenmuskel, mit dem Latissimus dorsi zu tun, sondern das sind die spinalen Erektoren, also das sind die Muskeln, die den Oberkörper aufrichten und gerade halten. Die muss ich anders trainieren, zum Beispiel indem ich meinen Oberkörper in der waagerechten gerade halte. Und die lassen sich auch sehr gut isometrisch trainieren. Das heißt, ich nehme eine bestimmte Position ein und halte die, so lange, bis es richtig anstrengend wird.
Wir heben die gestreckten Beine an, senken sie langsam, pressen die Lendenwirbelsäule an den Boden. Die darf sich nicht abheben, jeder geht nur so tief, wie das angepresst bleiben kann. Und halten. Ist anstrengend. Halten, halten.
Wenn also regelmäßiges Training unserer Muskulatur das Schmerzrisiko reduziert, die Mobilität auch im Alter erhält und außerdem wesentlich zur Gesundheit unseres Körpers beiträgt, was hält uns eigentlich davon ab? Der Orthopäde Florian Mittermeier nennt einen allzu plausiblen Grund.
Weil die Fehlhaltung in Wirklichkeit die bequemste Art und Weise zu stehen und zu sitzen ist. Weil man eben amuskulär sitzt oder steht, beginnt bei den Füßen eigentlich. Es beginnt auch, dass man nicht symmetrisch steht, dass man eher links oder rechts steht, dass man das Knie zu sehr durchstreckt in den Bändern des Knies, hängt dadurch verkippt das Becken. Also es ist eine Kette in Wirklichkeit, die eine reine Bequemlichkeit ist. Ja. Und beim Sitzen detto, das heißt, wenn man amuskulär sitzt, dann hängt man seinen Bändern drin. Das ist bequemer, weil man keine Muskeln dafür braucht. Das führt aber durch diese Fehlhaltung auf Dauer zur Überdehnung der Muskeln und das führt auf Dauer zu Schmerzen. Das heißt, der Grund, warum wir zwar alle das wissen, ja, und trotzdem tun, ist, weil es einfach bequemer ist.
Das war Teil 1 von Nikolaus Scholz' Reihe über den Muskelapparat, präsentiert von Susanne Rousseau.